Hallo zu diesem Beitrag nach unserer fünften gemeinsamen Stunde. Hallo liebe Mütter, hallo liebe Väter. Es freut mich sehr, dass wir bei den letzten beiden Malen nicht nur Frauen waren und Kinder, sondern eben auch Männer, Väter und Kinder. Ja, herzlich willkommen auch liebe Väter. Heute möchte ich was aus der Pickler-Forschung mit euch teilen. Es geht um die Bewegungsart des Kindes und dann in einem zweiten Teil noch ein bisschen auf das Wissen über das Nervensystem eingehen. Das ersetzt jetzt überhaupt nicht das Einführungsvideo zu diesem Thema, was ja immer noch aussteht, aber ich möchte trotzdem schon mal so eine Brücke dahin schlagen. Ist ja vielleicht auch für unser Treffen am Dienstag, was wahrscheinlich dann am Dienstag stattfinden wird, unser Zoom-Treffen, ganz schön, wenn wir das doch auch schon ein bisschen mit einbeziehen können. Also zuerst zur Bewegungsqualität, zur Bewegungsart des Kindes. Und die Pickler-Forschung hat ja wirklich so viele Entdeckungen gemacht, die wir gar nirgends anders finden. So viele Studien zu der Bewegungsqualität, zu der Spielqualität, die wir gar nirgends sonst haben. Und so wurde eben auch entdeckt, dass das kleine Kind schon ab seinem zweiten Lebenshalbjahr seine Position, seine Lage ganz oft wechselt. Also das kleine Kind ab dem zweiten Lebenshalbjahr wechselt ungefähr 1000 Mal am Tag seine Position. Und das bedeutet, dass es ungefähr 2-mal in der Minute, also alle 30 Sekunden, seine Position wechselt. Das ist also zwischen einer Lage, in der es dann vielleicht auch feine motorische Tätigkeiten tätigt, dann immer wieder nach kurzer Zeit einen Positionswechsel vornimmt und einen größeren motorischen Impuls ausführt. Und dass also die Aktivität des Kindes zwischen diesen kurzen, feinen Momenten und diesen großmotorischen Impulsen wechselt. Und das fließend. Es wurde auch beobachtet, dass das Kind eben wirklich nur sehr selten länger als 2 Minuten in einer Position bleibt, sehr selten mal 3 bis 4 Minuten, aber eben keine 10 Minuten. Und dann unterscheiden wir auch zwischen anhaltender Aufmerksamkeit und vertiefter Aufmerksamkeit. Die anhaltende Aufmerksamkeit, da ist das Kind mit einer Sache beschäftigt, zum Beispiel damit, Gegenstände, die schiefe Ebene runterrutschen zu lassen. Das beobachten wir ja auch immer wieder in der gemeinsamen Zeit. Also das ist natürlich dann bei Kindern jetzt im zweiten Lebensjahr, bei kleineren Kindern sähe das dann ganz anders aus, wie mit was es sich in so einer anhaltenden Phase der Aufmerksamkeit beschäftigt. Aber ich nehme jetzt ein Beispiel aus unserer Runde, wo das Kind über eine längere Zeit damit beschäftigt ist, Gegenstände darunter rutschen zu lassen, und dabei bewegt es sich fließend, wechselt auch mal von einem zum anderen Gegenstand, erst vielleicht eine Kiste und dann vielleicht entdeckt es plötzlich in der Ecke die Klötze und lässt die Kiste stehen, holt sich einen Klotz, lässt ihn rutschen, holt sich den nächsten Klotz, lässt ihn rutschen, und das Ganze in einer ganz fließenden, lebendigen Abfolge, die eben mit dieser anhaltenden Aufmerksamkeit bezeichnet werden kann. Dann kommt vielleicht ein anderes Kind dazu, das heißt, die treffen sich und lassen vielleicht gemeinsam ihre Klötze rutschen, und plötzlich kommt das andere Kind auf die Idee, die ganzen Klötze, die jetzt schon unten liegen, in die Kiste einzuladen, die da daneben steht. Und so sind sie aber immer noch in dieser Aufmerksamkeitsphase. Und dann gibt es vielleicht nach einer ganzen Weile eine kleine Erschöpfung oder Störung oder irgendwas. Und vielleicht läuft das eine Kind erstmal zum Platz der Mutter oder des Vaters zurück und setzt sich dort kurz ab und bleibt dort einen Moment, bevor es dann wieder losgeht und vielleicht eine andere, neue Phase beginnt. Das also die anhaltende Aufmerksamkeit. Und die vertiefte Aufmerksamkeit, da entdeckt das Kind vielleicht einen besonders interessanten Gegenstand, der aber irgendwie auch mit einer Frage verbunden ist. Und jetzt wendet sich das Kind dieser Frage zu, also zum Beispiel eine Kugel, die in einem Becher steckt und die da irgendwie nicht gleich rauskommt. Oder vielleicht mehrere Becher, die ineinander gesteckt sind und die das Kind jetzt nicht auf Anhieb auseinanderkriegt. Vielleicht hatte es sogar vor, die Becher einfach zu nehmen und auseinanderzunehmen. Jetzt plötzlich merkt es, ah, da ist was nicht so, wie ich es erwartet habe. Und jetzt bleibt das Kind mit seiner Aufmerksamkeit dabei und vertieft sich da rein, fängt irgendwie an, sich tiefer damit auseinanderzusetzen, was da jetzt vorliegt und probiert und tut und taucht da so richtig ein und zieht und dreht und drückt, was auch immer da eben ausprobiert werden kann. Und es entsteht dann mal so eine Phase von vielleicht 2 Minuten oder eben vielleicht sogar mal 3 Minuten. Und dann aber kommt auch wieder so ein großmotorischer Impuls. Und vielleicht steht das Kind jetzt aus seiner Hocke auf, in der es gerade war, geht durch den Raum in eine bestimmte Ecke, holt dort einen Klotz oder irgendeinen Gegenstand, geht dann aber wieder zurück zu seinen Bechern, weil es jetzt mit diesem Gegenstand da drauf klopfen will. Also es ist immer noch dabei geblieben, braucht aber zwischendurch diese große motorische Bewegung, um sich dann wieder diesem kleinen, feinen zuwenden zu können. Und es ist also wirklich wichtig, dass das Kind die Möglichkeit hat, immer wieder auch diese großen Bewegungen in sein Tun mit einzubeziehen. Bei der freien Bewegungs- und Spielentwicklung, da gehört das ganz wichtig dazu. Und wenn jetzt die Kinder eben in irgendwelchen Positionen festgehalten werden, dann haben sie ja die Möglichkeit gar nicht des Positionswechsels, wenn sie in einem Sitz oder in irgendwelchen Dingen angeschnallt sind, dann können sie diese Art der großen motorischen Bewegung so nicht machen. Das ist vielleicht auch noch interessant für euch. Die Picklerpädagogik nennt das eben nicht Grobmotorik, so wie das sonst genannt wird, sondern eben Großmotorik, um diese ja doch so ein bisschen negative Prägung, die das Wort grob im Vergleich zu Feinmotorik hat, zu ersetzen durch dieses Groß- und Klein- oder Feinmotorik. Und so ist dieser Wechsel zwischen diesen beiden Arten der Bewegung ein ganz wichtiges Element. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel an die Situation in der letzten Stunde denken, wo ein Kind sehr bei der Sache blieb und baute, am Ende der Stunde dann eben sich doch noch wieder so in das Bauen vertieft hat, kann man sagen, dann eben trotzdem können wir beobachten, wenn wir da genauer hingucken, dass das Kind eben trotzdem nicht in einer Position verharrt über 10 und 15 Minuten, auch wenn es vielleicht 15 Minuten lang baut. Aber dazwischen sind ganz bestimmt immer wieder Positionswechsel, wo es sich dann vielleicht irgendwie zur Seite dreht und sich rüberbeugt, um das Körbchen ranzuziehen oder einmal kurz auf die andere Seite krabbelt und irgendwas holt oder ja, wie auch immer, einfach von dieser gehaltenen, feinen Tätigkeit, diese einzelnen Klötze aufeinander zu türmen, dann doch auch immer wieder rausgeht und seinen Blick weitet und sich in einer größeren Art und Weise im Raum bewegt, seine Position wechselt und dann eben auch wie durchaus wieder zurückkommt und seine Sache beibehält. Ich fände es schön, wenn wir bei den nächsten Malen versuchen, diese Bewegungsarten zu beobachten und würde mich freuen über gemeinsame Entdeckungen. In meiner letzten Mail habe ich ja so geschwärmt von dem neuen Film Spielen, die Welt des Kindes. Und ja, wieder einmal ein Zeugnis mehr über diese unglaubliche Welt, die die Picklerforschung, die Picklerarbeit, die Picklerpädagogik uns eröffnet. Ich bin wirklich so voller Demut und Dankbarkeit für das, was da sichtbar wird, weil es einfach zeigt, was möglich ist, was bis in die Verkörperung hinein möglich ist, wenn ein bestimmter Rahmen geschaffen wird. Und ich war von Anfang an, schon vor über 20 Jahren, als ich mit ungefähr 18 Jahren zum ersten Mal der Picklerpädagogik begegnet bin, als ich damals meine 12-Klass-Arbeit über die ersten 3 Jahre des Kindes schrieb, schon damals war ich beeindruckt von dem, was da aufgezeigt wurde. Und dann kam irgendwie das echte Leben und vor allem dann eben auch das Leben als Mutter. Und ich habe auch sehr schmerzlich erlebt, wie weit entfernt ich mich oft gefühlt habe und auch bis heute fühle von dem, was ich da so anstrebenswert finde. Also heute kann ich sagen, ist es irgendwie ganz anders, weil ich eben weiß, warum es oft so unmöglich wird. Und damals habe ich es aber nur erlebt, dass es einfach der Alltag, der Familienalltag sich oft so ganz anders anfühlt und dass ich eben als Mutter ganz oft gar nicht in der Lage mich gefühlt habe, einen solchen Rahmen für das Kind zu schaffen, in dem es sich auf diese Art und Weise entwickeln und entfalten kann. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es natürlich was ganz Besonderes ist und ja, und auch eben im gewissen Sinne natürlich viel leichter, obwohl ich damit nicht sagen möchte, dass das, was dort in Budapest geschieht oder auch geschehen ist, dass das irgendwie auch nur ansatzweise leicht war. Aber was ich sagen will, dass es eben schon etwas ganz Besonderes ist, wenn so ein großer Kreis von Menschen gemeinsam über viele Jahre ein solches Feld aufbaut und dann sich ja auch gemeinsam stützt und trägt und unterstützt darin, diese Qualität durchzutragen und immer wieder dazu ermutigt und immer wieder auch den Menschen, die da tätig sind, wirklich sozusagen die Erlaubnis zu geben oder auch die Sicherheit zu geben, dass es eben möglich ist, auf eine solche Art und Weise dem Kind zu begegnen. Und weil man die Erfahrung über so viele Jahre inzwischen hat, was dadurch möglich wird. Und ich glaube, als Eltern im Familienalltag hat man ja gerade dieses Feld, das sich so gemeinsam trägt und unterstützt, gerade auch in dieser Art und Weise, wie wir dem Kind begegnen, das haben wir ja oft gar nicht. Und an der Stelle ist es nicht nur so, dass wir dieses Feld nicht haben, sondern dass ich schon den Eindruck habe, dass wir auch mit Überzeugungen konfrontiert sind in uns selber oder in unserer Familie, mit unserem Partner, unserer Partnerin, wo wir von was ganz anderem ausgehen. Und das würde ich gerne als Frage formulieren. Es ist die Frage, wie sehr gehe ich eigentlich davon aus, dass das Kind nur lernt, was es lernen muss, wenn ich ihm doch auch mit einem gewissen Maß an Unmut und Härte und Strenge und ja auch Ungehaltenheit begegne. Also inwieweit finde ich das gut und richtig, als auch Erziehungsmaßnahme? Und inwieweit ist es einfach so, dass ich nicht anders kann, es aber nicht unbedingt meiner Überzeugung im Kontakt mit dem Kind entspricht. Und ich finde, das könnte eine wichtige Frage sein, die wir uns mal stellen können. Inwieweit lebe ich mit der Überzeugung, dass es das braucht in verschiedenen Situationen und dass das Kind dadurch eben nur was Bestimmtes lernt? Oder inwieweit ist es so, dass es zwar so ist, und dass ich es vielleicht auch jetzt gerade gar nicht ändern kann, aber dass es trotzdem nicht meiner Überzeugung entspricht, mit der ich dem Kind begegnen will. Und wenn wir natürlich überzeugt davon sind, dass das Kind diese unsere Ungehaltenheit oder auch Grobheit oder Strenge oder Härte braucht, um sich zu entwickeln. Also es hört sich jetzt schon fast komisch an, wenn ich sage, um sich gesund zu entwickeln. Sagen wir mal, um sich gut zu entwickeln oder vielleicht, ja, ihr merkt, da entstehen schon Fragen in der Art der Formulierung, denn da müsste ich schon fast vielleicht sowas sagen wie, oder um sich anzupassen oder um meinen Erwartungen zu entsprechen oder ich weiß gar nicht. Also vielleicht ist es aber auch nur sowas wie, dass wir einfach selbstverständlich davon ausgehen, dass das halt zum Leben dazugehört, dass wir unseren Kindern eben auch auf diese Art und Weise begegnen. Und ja, zu meinem Familienalltag gehört es dazu, dass es immer wieder auch so ungehalten und grob zwischen uns hergeht, zwischen den Kindern untereinander, aber auch wir Eltern unseren Kindern gegenüber. Und ich glaube, ich kann das heute so offen sagen, weil ich eben mehr denn je an dem Punkt bin, sagen zu können, dass es aber trotzdem durchaus nicht meiner Überzeugung entspricht, dass so Lernen und Entwicklung stattfinden soll, sondern dass ich einfach heute weiß, dass ich in mir immer wieder an diese Punkte komme, wo ich einer Situation auf diese Art und Weise begegne, grob, mit Unmut, mit Ungehaltenheit, mit Anspannung, innerer oder äußerer. Und natürlich wird es vor allem dann zum Problem, wenn ich meine Art und Weise dann auch ausagiere. Gerade mit den kleinen Kindern ist es oft gar nicht möglich, dass wir in der Situation irgendwie Abstand erstmal nehmen und dann erstmal wieder für uns selber sorgen. Sondern ja, wir kommen dann an so einen Punkt, wir kommen an unsere eigene Grenze und haben keinen eigenen Spielraum mehr und reagieren auf das Kind und reagieren auf eine Art und Weise, wo wir unmittelbar merken können, dass wir damit einen Kreislauf erzeugen, der wahrscheinlich nicht in die Richtung geht, wie wir uns das wünschen, für den Kontakt mit unserem Kind und für unser Familienleben. Ich möchte an der Stelle ganz kurz aus meinem aktuellen Wochenende euch was berichten. Und das ist einfach, dass ich wirklich immer wieder und immer wieder und immer wieder bemerke, wie stark doch einfach mein Zyklus sich auswirkt, auch auf mein ganzes Befinden. Und obwohl ich gar nicht mal sagen würde, dass ich jetzt irgendwie da besondere Probleme oder irgendwas habe, ich würde sogar eher sagen, dass ich da, also ich habe da zum Beispiel körperlich gar keine Beschwerden jetzt, Schmerzen oder irgendwas, wenn ich meine Monatsblutung bekomme oder so. Und trotzdem ist es einfach immer wieder so, dass ich, ohne dass ich jetzt genau sagen könnte, was sich wirklich verändert, aber es müssen auch innere körperliche Veränderungen sein, die einfach mit diesen Zyklusphasen zusammenhängen, natürlich auch hormonelle, die dann doch dazu führen, dass ich auf die ganz normalen alltäglichen Sachen plötzlich innerhalb von wenigen Tagen ganz, ganz anders reagiere als sonst. Und Situationen, die ich sonst leicht und locker und entspannt angehen kann, plötzlich mich total anders erreichen und ich auf eine ganz andere Art und Weise darauf reagiere. Und es durchaus sein kann, dass innerhalb unseres Familiensystems dann innerhalb einiger Tage es irgendwie zu Eskalationen kommt, weil einfach meine Spannung zunimmt. Und es ist eigentlich immer wieder so, dass ich dann ganz unbedingt brauche, für einige Stunden oder vielleicht mal wirklich auch ein oder zwei Tage, mich aus verschiedenen Sachen, gerade auch die Versorgung, die Fürsorge, die Pflege ja, die gerade auch dieses, die anderen nähren, wirklich rausnehmen muss, weil ich einfach das nicht mehr leisten kann. Und in dem Moment, wo ich das tue, merke ich wieder, ah ja, jetzt kann ich wieder auf eine Art und Weise da sein, die nicht mehr für mich und für andere quälend ist. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Sache, die wird durch innere Prozesse ausgelöst, also durch innere Vorgänge, durch biologische Veränderungen in meinem Inneren, die sich dann aber doch auf eine so subtile Art und Weise irgendwie durch die inneren Sinne bemerkbar machen und mein ganzes Verhalten beeinflussen, meine ganze Wahrnehmung, mein ganzes Reagieren. Und jetzt muss ich wieder zurückfinden, aber ich habe das ja als Beispiel gebracht, um einfach zu sagen, wie anfällig auch so ein Alltag mit der Familie ist. Und wie wir eben vielleicht auch auf äußere oder auch innere Vorgänge reagieren und die auch unser Verhalten beeinflussen. Und so kann es ja auch sein, dass wir im Äußeren etwas erleben, eine Nachricht erhalten oder irgendetwas und plötzlich merken, dass wir unseren Kindern ganz anders begegnen, als wir das eigentlich wollen, weil wir selber jetzt nicht mehr aus einem eigenen Spielraum, aus einer ausreichenden Toleranz heraus da sein können. Und all das, was ich jetzt anspreche, da spielt für mich das Wissen über das Nervensystem eine so große Rolle. Und eigentlich erst seit ich dieser ganzen Forschung, dem Wissen über das Nervensystem und der Traumaforschung begegnet bin, seit ich mich damit auseinandersetze, erst seither kann ich eben auch diesen Anteil immer mehr verstehen und bekomme auch Ideen dafür, was es eigentlich braucht, damit wir in dieser Kleinfamiliensituation als einzelne Personen, die jetzt nicht innerhalb eines so großen Feldes wie dem Pickler-Institut in Budapest oder vielleicht anderen Orten, an denen so gearbeitet wird, die jetzt nicht von so etwas getragen sind, die wir aber ja trotzdem gerne wollen, dass die Atmosphäre in unserer Familie immer besser wird, immer gehaltener wird. Und da treffen wir eben einfach dann, gerade wenn wir Kinder bekommen, erstmal auf uns selber und auf die Art und Weise, wie wir eben reagieren auf Stress, auf eine Störung und auch wie unsere Kinder auf was reagieren. Auch das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, wie ein Kind eben mit Veränderungen, mit Unruhe umgeht. Das eine Kind, das eben vielleicht wirklich einfach ständig von allem verunsichert ist und viel weinen muss und ein ganz, ganz hohes Maß an Rückmeldung von Sicherheit braucht, um sich wirklich auch selber sicher zu fühlen. Und ein anderes Kind, was da einen ganz anderen Puffer mitbringt und was sich gar nicht so leicht von was aus der Ruhe bringen lässt. Also auch da sind schon die Babys unterschiedlich. Auch da bringen schon die Babys oft ganz andere Voraussetzungen mit. Und an dieser Stelle spricht eben das Wissen über das Nervensystem und da jetzt ganz besonders die Polyvagaltheorie. Das ist etwas, was der Stephen Porges erforscht hat, eben eine Theorie, die er aufstellt. Er spricht eben davon, dass wir alle eben über ein ständiges Überwachungssystem, ein autonomes Überwachungssystem in uns haben, das alle inneren und alle äußeren Ereignisse ständig mit der Frage, ist es sicher oder ist es unsicher, prüft. Und diese Überwachungsfunktion, die kann eben angemessen reagieren oder eben auch sehr schnell für Alarm sorgen, auch vielleicht in Situationen, die sich gar nicht von außen nachvollziehen lassen. Und in dem Moment, wo wir selber oder eben auch das Kind etwas als bedrohlich erleben, etwas als gefährlich erleben, da können wir eben nicht mehr mit dieser Toleranz reagieren. Da sind wir nicht mehr in diesem Toleranzbereich, in dem wir die verschiedensten Störungen spielend, fließend bewältigen können, sondern wir schalten automatisch um in einen Modus von Schutz, Verteidigung, Abwehr. Und ich glaube, wir können sehr, sehr schnell, wenn wir ein bisschen um diese Dinge wissen, entdecken, wann wir selber oder unsere Kinder oder unser Partner in einem solchen Abwehr-Verteidigungs-Schutz-Funktion sind. Und das ist für mich so ein erster Schritt gewesen in dieser ganzen Auseinandersetzung mit dem Wissen über das Nervensystem, einfach zu merken, aha, wo bin ich denn in dem Bereich in meinem Spielraum? Das wird eben auch Toleranzfenster genannt. Aber ich finde Spielraum jetzt in unserem Fall auch besonders passend. Und wann habe ich diesen Spielraum nicht mehr? Oder wo merke ich auch, dass das Kind diesen Spielraum nicht mehr hat und eben auch das Kind dann in einen Verteidigungsschutz oder Abwehrreaktion kommt? Es hat mal eine Mutter zu mir gesagt, und das habe ich auch davor immer wieder gehört, und das hat mich ja auch selber beschäftigt, ist doch irgendwie komisch, da kommen die Kinder in den Kindergarten, um da irgendwie alle wüsten Wörter zu lernen. Und so ein bisschen so mit dieser Frage auch verbunden, ja, es ist doch irgendwie komisch, wieso oder in was für einer Welt leben wir, dass die Kinder sich so ausdrücken oder eben solche Wörter nutzen, und woher haben die das denn, woher kommt es denn? Und da war ich nach langer Zeit wieder mal mit diesem Thema konfrontiert, weil meine Kinder sind ja jetzt schon lange aus dem Kindergarten draußen, und ich habe aber ja auch selber erlebt, wie meine Kinder wüste Wörter benutzen, und bis zu einem gewissen Grad ist es auch ein Experimentieren mit Kraftausdrücken, der durchaus auch eben eine gewisse spielerische Art der Aufregung beinhaltet. Und dann gibt es aber eben auch einen Punkt, wo es wirklich wüst wird. Und das fand ich dann ganz interessant, als ich das jetzt wieder so hörte, und hatte unmittelbar die Idee, naja, vielleicht ist es einfach so, dass die Kinder im Kindergarten doch oft auch sich eben ein Stück weit bedroht fühlen oder ein Stück weit eben sich nicht so sicher fühlen, dass sie noch in diesem Spielraum sind, sondern dass sie dann da vielleicht sich halt viele Kinder treffen, die alle irgendwie ein Stück weit bedroht sind oder sich sogar gegenseitig bedrohen und dann eben aus einem Schutz-Verteidigungs-Abwehr-Mechanismus automatisch heraus reagieren. Und dann schaukelt sich sowas natürlich auch schnell hoch. Und wenn wir über diese Verteidigungsebenen sprechen, die wir in uns haben, das möchte ich jetzt an dieser Stelle nur kurz erwähnen. Wir sprechen davon, also wir haben einmal diesen Spielraum. Das ist so, würde ich sagen, das, was wir halt zum Beispiel in diesem Film Spielen, die Welt des Kindes, wo wir einfach einen Film lang sehen, wie Kinder einfach ständig in diesem Raum, in diesem Spielraum gehalten werden und dadurch natürlich erleben und eben in sich auch entwickeln, dass man ganz viele Dinge aus dieser Qualität heraus lösen kann, weil die Erwachsenen das eben aufrechterhalten. Und wo einfach ein Feld entsteht, das permanent diese Ebene hält und hält und hält. Und dadurch wird ganz real im Kind etwas angelegt. Also da gibt es eben einen Teil des Nervensystems, der mit der Geburt noch nicht ausgereift ist und der eben durch die Erfahrung erst sich weiterentwickelt. Und da ist es sogar richtig so, dass so eine Myelinschicht sich um diesen Anteil des Nervensystems legt, wenn dieser Teil der Verbundenheit, des Austauschs, der sozialen Interaktion, verbunden mit sich, verbunden mit dem anderen, fließender Kontakt, Blickkontakt, wenn dieses Wechselspiel gelingt und eben auch durch dieses Wechselspiel dann immer wieder schon früh diese eigene Kompetenz erlebt werden kann, also so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und einer echten tiefen Zufriedenheit. Und wenn das halt ständig angesprochen wird, weil die Erwachsenen das pflegen und pflegen und pflegen, dann wird diese Myelinschicht dick und dicker und dicker. Und dann kann das Kind auch immer mehr in schwierigen Situationen über Verständigung, über Ideenreichtum auf eine Situation, auch auf eine herausfordernde Situation reagieren. Wenn das eben aber nicht der Fall ist, also wenn jetzt eine bedrohliche Situation entsteht und diese Situation wird jetzt durch eine Abwehrreaktion gelöst, also durch Stress, durch eine Reaktion, die automatisch dann einsetzt in uns und auch in den Kindern, wenn wir eben nicht mehr auf dieses Erste, was ich gerade beschrieben habe, zurückgreifen können, dann gibt es da andere Ebenen, die schon mit der Geburt fertig ausgebildet in uns allen biologisch angelegt sind. Und das ist halt einmal der Sympathikus, habt ihr vielleicht alle schon mal gehört, das autonome Nervensystem, eben Sympathikus, Parasympathikus. Und das, was ich zuerst gerade genannt habe, ist ein Teil des Parasympathikus. Ein Teil, eben der jüngste Teil, entwicklungsbiologisch. Und der Sympathikus, der ist davor entstanden und ist aber sozusagen ausgereift. In uns steht er zur Verfügung und kann autonom als Schutzfunktion eingesetzt werden. Und wir sprechen dann da von einer Aktivierung, die wir mit Kämpfen oder Fliehen bezeichnen können. Und ja, das ist eine Form der Abwehr. Und dann gibt es aber noch eine Form, wenn nämlich das Kämpfen und das Fliehen nicht nützt, also wenn wir das nicht mit Aggression und Abwehr erreichen können, dass wir wieder Sicherheit herstellen, dann gibt es noch die älteste Funktion des Nervensystems, die auch in uns einfach autonom angelegt ist, mit der wir reagieren können. Das ist, dass wir uns zurückziehen, verstecken, stillhalten und sozusagen hoffen, dass wir das irgendwie überleben, indem wir einfach uns noch kleiner machen oder uns sogar totstellen. Und das ist jetzt sehr vereinfacht, nur mal ein ganz kurzer Einblick in diese Ebenen, die einfach in uns allen da sind und mit denen wir alle reagieren. Und natürlich mischen sich diese Anteile auch. Also zum Beispiel bei einem spielerischen Wettbewerb, wenn wir irgendwie Fußball spielen, die Kinder in einer Gruppe oder so, dann ist da ein Teil von Aktivierung und Kampfgeist da, aber in einem sicheren gehaltenen Rahmen. Oder wenn wir auch bei den kleinen Kindern dieses Kuckuckspiel machen, dann ist da auch eine Aufregung und es ist wirklich ein bisschen bedrohlich, wenn plötzlich die Mama oder der Papa verschwindet oder ich hinter meinen Händen und die ist dann nicht mehr da, dann fühlt sich das wirklich so an, als ob die Mama weg ist oder der Papa. Und dann diese Erleichterung wieder da. Also da ist auch ein bisschen Aktivierung dabei. Und das ist gerade das Wertvolle, wenn im Spiel auch Stressbewältigung geübt wird, aber eben gehalten in einem sicheren Rahmen. Und wenn jetzt einfach das Kind sowohl zu Hause oder eben auch in einer Einrichtung erlebt, dass viele Situationen mit diesen beiden autonomen Schutz- und Verteidigungsreaktionen, also das sind praktisch Überlebensreaktionen, wenn auf diese Art und Weise eine Situation immer wieder und immer wieder gelöst wird, dann lernt natürlich das Kind oder erlebt das Kind im Zweifelsfall, dass sein Organismus eben darauf zurückgreift, auf diese Möglichkeiten, die ihm ja autonom zur Verfügung stehen. Und es lernt aber eben nicht die Möglichkeit, in einer solchen Situation auch in Verbindung zu bleiben, nach Lösungen zu suchen, im sozialen Kontakt zu bleiben, sondern es zieht sich vielleicht zurück, es geht aus dem Blickkontakt, es verliert die Verbindung und verfällt in eine Schutzfunktion und genauso wir selber. Wir merken ja eben auch, wenn wir selber nicht mehr in dem grünen Bereich sind, wenn wir selber jetzt aus einer solchen eigenen Schutz- und Verteidigungs- und Abwehrreaktion uns selbst begegnen, unseren Kindern begegnen, unseren Partnern begegnen oder wem auch immer. Und ich wollte das jetzt einfach mal so in diesen gemeinsamen Raum stellen. Und wie ja am Anfang gesagt, mit der Frage verbunden, glauben wir, dass es diese Schutz- und Abwehr- und Verteidigungsreaktionen braucht, damit die Kinder lernen, gehen wir davon aus, in unserem Zusammenleben mit unseren Kindern, dass es eben ein Ausmaß an Härte und Ungehaltenheit und Unmut braucht und dass es gut und richtig ist? Oder können wir vielleicht erleben, dass wir alle, also die Kinder, die vielleicht dann im Kindergarten ab einem bestimmten Punkt diese Wörter auch aus dieser inneren Abwehr oder aus einer Schutzfunktion, weil sie sich irgendwie doch bedroht fühlen, nutzen. Also können wir erleben, dass wir da eben aus einer Not heraus reagieren. Und natürlich die große, große Frage, was können wir tun, auch gerade wenn wir selber, wir Eltern, in diese Not kommen. Und vielleicht ist es der erste Schritt, dass wir uns über diesen Punkt klar werden. Halte ich das für gut und richtig? Möchte ich meinen Kindern vermitteln, dass das dazugehört und dass sie das zu akzeptieren haben und dass das Lernen so stattfindet? Oder möchte ich in meiner Familie oder in der Art und Weise, wie ich mit Kindern lebe, zum Ausdruck bringen, dass das nicht meiner Überzeugung entspricht? Das kann trotzdem sein, dass es immer wieder passiert. Also mir passiert es immer wieder. Und meine Kinder wissen, dass ich das nicht in Ordnung finde und dass ich die Verantwortung dafür übernehmen möchte, wenn ich ihnen da zu grob begegnet bin. Und ich versuche dann mit ihnen ja in die Beziehung zu gehen. Und inzwischen sind sie so alt, dass wir das gemeinsam bewegen können und nach Wegen suchen, wie ich auch einen Ausgleich schaffen kann, wenn ich sie da verletzt habe. So dass sie wirklich spüren, dass ich das nicht mache, weil ich das gut und richtig finde, sondern weil ich oftmals nicht anders kann, dass mir auch nach vielen Jahren Üben immer wieder passiert, dass ich da gerade im familiären, also ich glaube im beruflichen, da ist es auch nochmal anders, dass man da natürlich einen ganz anderen Abstand hat, dass ich da doch immer wieder auch mir nicht gelingt, früh genug mich selber in Sicherheit zu bringen. Das ist jetzt ein sehr langer Beitrag geworden. Ich habe aber, während ich gesprochen habe, gemerkt, wie wichtig es mir ist, jetzt einmal darüber zu sprechen. Und das ist eben ja dieser andere Teil, den ich in diese Kurse mit einbeziehen möchte, weil ich einfach glaube, dass wir, wenn wir an dieser Stelle anfangen, ein Verständnis zu entwickeln für diese so stark in uns wirksamen biologischen Anteile, und wenn wir das anfangen einzuordnen und uns dazu damit in ein bewusstes Verhältnis setzen, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, dem, was die Picklerpädagogik uns bietet, viel näher zu kommen, als wenn wir ständig durch die Picklerpädagogik eigentlich nur erleben, unser eigenes Unvermögen. Ich bin gespannt, ob ihr durch das, was ich jetzt gesagt habe, damit was anfangen könnt oder was das mit euch macht oder was ihr da hört. Es ist für mich gar nicht so einfach, diese ganzen Hintergründe eben so praxisnah wie möglich zu teilen. Und vielleicht habt ihr doch so eine Ahnung von dem, was ich meine, bekommen. Ich freue mich, wenn wir uns am Dienstag hoffentlich zahlreich treffen können für den persönlichen Austausch. Und lass es jetzt einfach mal so stehen und bin ganz gespannt, was dann vielleicht am Dienstag auch für Themen und Fragen in der gemeinsamen Runde auftauchen. Ich werde euch noch was dazu schreiben, wie ich die Zeit, die gemeinsame, mir vorstelle und gerne gestalten würde. Ich wünsche euch einen guten Abend, einen guten Start in die neue Woche und freue mich auf die nächsten Begegnungen mit euch.